Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen oder auch eine wunderschöne gute Nacht, wo auch immer ihr und wann auch immer ihr gerade seid. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Und heute mit einer Autorin, die Folgendes gesagt hat. Schreiben. Ein Schrei gegen das Verderben. Das ist es genau. Nicht ein Protest. Ein Schrei. Und damit, liebe Sarah, heiße ich natürlich auch dich aufs Herzlichste willkommen und möchte erst einmal wissen, ob das Schreiben auch für dich ein Schrei darstellt.
Hallo, liebe Marianne, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich bin sehr gespannt auf die heutige Autorin. Das Schreiben als Schrei kann ich insofern nachvollziehen, da es für mich tatsächlich manchmal eher so eine Kommunikationsform ist, die mir jetzt eher liegt, als mich mündlich mitzuteilen, musste ich irgendwie hin und wieder feststellen. Also ich bin niemand, die schlagfertig ist zum Beispiel. Ich mag das dann doch lieber, Dinge schriftlich auszuformulieren oder auch Tagebuch zu schreiben oder sowas. Also da bin ich auf jeden Fall eine große Freundin von und habe manchmal schon gedacht, dass mir das eher liegt als das gesprochene Wort. Also von Schreien müssen wir jetzt gar nicht reden. Das Schreien im Gespräch, das ist sowieso nicht meins. Ich bin eher, glaube ich, von der leiseren Sorte.
Das können wir von unserer heutigen Autorin, glaube ich, in der Hinsicht gar nicht so behaupten. Die ist gerne angeeckt. Ich glaube auch tatsächlich mündlich, weil ich habe einige Zitate ihrer Kolleginnen und Kollegen gefunden, die sich teilweise nicht immer ganz positiv über sie geäußert haben, aber dazu später mehr. Und jetzt werde ich verraten, um wen es geht. Es geht heute um Catherine Mansfield. Warum geht es heute um Catherine Mansfield? Wie bin ich auf sie gestoßen? Unter anderem dadurch, weil sie am 9. Januar 2023 ihren 100. Todestag hatte. Also praktisch durch einen Zeitungsartikel bin ich wieder auf sie aufmerksam geworden. Das ist ja jetzt ein Name, der ist einem ja auch irgendwo geläufig, aber das hat mich tatsächlich dazu gebracht, mich näher mit dieser Autorin zu befassen. Zudem ist sie für ihre Short Stories, ihre Kurzgeschichte bekannt. Und das ist ja ein Thema, was mir auch sehr nah ist, was ich sehr gerne mag. Eine Literaturform, die ich sehr schätze. Wer diese auch schätzt, wer darüber mehr erfahren will, wir haben der Literaturform als solcher eine ganze Folge gewidmet. Und da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal reinhören. Die Folge werden wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ist eine sehr tolle Folge.
So viele Folgen und für jeden und jede ist schon was dabei.
Ja, genau. Also, fangen wir an mit Catherine Mansfield, bevor wir etwas zu ihrem Leben sagen und natürlich auch zu ihrer Literatur. Begeben wir uns ein bisschen in die Zeit, in der wir uns befinden. Die Geschichten Mansfield spiegeln die Lebensweisen und die kulturellen Bedingungen ganz gut wider, die für die englischsprachigen Siedler in Neuseeland zu Beginn des 20. Jahrhunderts typisch waren. Weil, ja, das ist ihr Geburtsort. Also sie kommt aus Wellington, Neuseeland. Dort wurde sie geboren. Und zu dieser Zeit war Neuseeland immer noch eine Kolonie des britischen Empire und die kulturelle Identität des Landes war stark von der britischen Kultur geprägt. Das heißt, die neuseeländische Gesellschaft war geprägt von sozialer Mobilität und wirtschaftlicher Entwicklung, was natürlich sich insbesondere auch in den Städten wiederfand. Also wir sprechen praktisch von einer Zeit des Wandels und der Transformation. Und wir haben es heute mit einer Autorin zu tun, die viel gereist ist. Ich glaube, sie ist innerhalb von 5 Jahren 20 Mal umgezogen. Sie hat sich vor allem auch viel in Großbritannien aufgehalten. Und auch Großbritannien war nach dem Ersten Weltkrieg von einem tiefen Wandel gekennzeichnet, der durch eine wachsende politische Unruhe, soziale Unzufriedenheit und wirtschaftliche Instabilität gekennzeichnet war. Also da wurde diese Kluft zwischen den sozialen Klassen halt auch nochmal sehr stark gekennzeichnet. Und wie in dieser Zeit war es so, dass die wohlhabenden Oberschichten natürlich ein Leben voller Luxus und Privilegien führten, während die Arbeiterschicht davon nichts sah. Also die Schere war sehr groß. Hier setzt praktisch die Literatur der Catherine Mansfield auch an, weil in ihrer Kurzprosa findet man genau diese Anspielung und auch diese Kritik an der Gesellschaft und diesen gesellschaftlichen Ungleichheiten sehr gut wider. Das werde ich nachher an einer ihrer berühmtesten Geschichten noch mal näher aufzeigen oder ja, meine Meinung dazu äußern, wie ich das halt auch sehe. Und da gehen wir nachher ja auch ein bisschen in Diskussion. Ich finde, wie gesagt, dass sie das sehr gut widerspiegelt in ihren sehr, also ich finde schon teilweise sehr kurzen Geschichten. Und genau dazu aber später mehr. Gucken wir mal ein bisschen auf ihr Leben. Wie schon erwähnt, Catherine Mansfield wurde als Catherine Mansfield Beauchamp am 14. Oktober 1888 in Wellington, Neuseeland, geboren. Sie besuchte das Queen's College in London und studierte dann an der University of New Zealand in Wellington. Also sie ist praktisch in jungen Jahren nach London gegangen, um da zu studieren, ist dann nochmal 2 Jahre zurückgekommen und dann wieder nach Europa gegangen für längere Zeit. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Mansfield Liebe für Literatur begann dabei schon früh, also in der frühen Jugend. So schwärmte sie unter anderem sehr für die Literatur von Charles Dickens und sie begann selbst auch früh zu schreiben. Sie begann zum Beispiel mit 9 Jahren ihr Tagebuch, welches sie auch bis zu ihrem Lebensende geführt hat. Das hat also auch eine sehr essentielle Rolle in ihrem Leben gespielt und nicht nur für sie selbst, sondern auch für andere. Und da werden wir nachher auch noch mal was zu sagen. Auch veröffentlichte sie schon in jungen Jahren die ersten Kurzgeschichten in Zeitschriften. Im Alter von 19 Jahren verließ Catherine Neuseeland und lebte dann hauptsächlich in Europa. Sie verbrachte Zeit in England, Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Sie knüpfte dabei Kontakte zu anderen Schriftstellern und Künstlern und ja, man fand sich da schon in so den Kreisen der Bohemien wieder und in London wurde sie Teil der literarischen Szene und freundete sich da unter anderem mit Autoren wie D.H. Lawrence und Virginia Woolf an. Sie arbeitete auch als Journalistin und Rezensentin für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen, wie zum Beispiel der Wochenzeitung The New Age. Man muss halt dazu sagen, dass der Umgang mit den anderen Künstlerinnen nicht immer von heiterer Natur war. Das war tatsächlich sehr ambivalent geprägt, weil ihre Kolleginnen und Kollegen oft auch ihre Arroganz kritisierten und so, da wirklich so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu ihr hatten. So war es so, dass die H. Lawrence sie auf der einen Seite faszinierend fand, sie aber auch nach einem hitzigen Streit als dickhäutigen Schmarotzer und abscheuliches Reptil beschimpfte und ihr den Tod wünschte und ihr sagte, dass sie doch zur Hölle fahren möge. Also,
ach, um das, Himmels Willen. Ja, das, wow.
Sie war sehr dafür bekannt, ihre Meinung klar zu äußern. Ne? Also was du vorhin meintest, so dieses, dass du da eher zurückhaltend reagierst und so, das war hier bei unserer Autorin nicht der Fall. Die hat ganz klar gesagt, was sie denkt und auch, was sie von den Leuten und der Zeit hält. Und das hat sie ja nicht nur in ihren Kurzgeschichten zum Ausdruck gebracht, sondern das, glaube ich, auch sehr klar in der Runde geäußert. Also sie hat sich auch sehr offen den philosophischen Fragen dieser Zeit gestellt. Sie hat sich an Diskussionen beteiligt. Sie hat sich auch hinsichtlich ja, der Sexualdebatte, der Rolle der Frau, also diese ganzen diffizilen Themen, die damals ne, schon mit Vorsicht zu genießen waren, gerade als Frau, da war sie sehr offen und hat sich den Diskussionen halt auch gestellt. Ich denke aber, dass diese Beleidigungen, muss man ja schon sagen, die jetzt DJ Lawrence da unter anderem gefunden hat, sich dann, glaube ich, eher auch auf die literarischen Diskussionen bezogen. Und da kommen wir dann auch zur Freundschaft zu Virginia Woolf, die am Anfang halt auch keine Freundschaft war, denn die beiden hatten ja eher so eine Art komplexe Beziehung. Sie trafen sich erstmals 1917 und blieben dann bis Mansfields Tod 1923 in regelmäßigen Kontakt. Sie tauschten Ideen und Feedback zu ihren Werten aus und diskutierten auch häufig literarische Themen. Obwohl sie später, muss man sagen, Freunde waren, hatten sie auch Konflikte und kritisierten einander in ihren Tagebüchern und Briefen. Und dabei war es so, dass Woolf kritisierte Mansfield Neigung zur Selbstdarstellung, während Catherine Mansfield wiederum Woolfs intellektuelle Arroganz kritisierte. Und ich glaube aber, dass es das manchmal auch braucht in der Freundschaft. Also ne, man muss ja irgendwo auch Reibungspunkte haben, damit es irgendwie weitergeht und spannend bleibt. Wenn man nur auf dieser Kuschelwelle schwimmt, dann wird es ja auch irgendwann langweilig. Also gerade jetzt auf künstlerischer Ebene stelle ich mir das schon so vor, dass das sinnvoll ist, dass es da auch mal Reibungspunkte gibt. Aber ich glaube, am Anfang hat es bei den beiden richtig gekracht. Und auch Virginia Woolf hat ja einen schönen Namen für Catherine Mansfield übrig und titulierte sie unter anderem als parfümierte Tibet-Katze.
Oh, wie geil.
Es war aber auch so, dass nach ihrem Tod, wo die beiden dann schon wirklich zueinander gefunden hatten und, glaube ich, halt wirklich ihre gegenseitigen Werte ja ausmachen konnten und auch zu schätzen wussten, wie sie das halt produktiv umsetzen, glaube ich, also und sich gegenseitig dadurch inspirieren, hat sie auch eine sehr berühmte Hommage an Mansfield geschrieben und das war A Tribute to Catherine Mansfield. Und in diesem Essay beschreibt sie Mansfield als eine Schriftstellerin von großer Originalität und Sensibilität. Also da war dann irgendwo schon auch diese Ehrfurcht da und Virginia Woolf hat auch mal gesagt, dass Catherine Mansfield für sie die einzige war, für die sie eine Art Neid empfunden hat. Also wo es wirklich so war, dass sie ihr das so ein bisschen, naja, Missgunst ja eigentlich nicht, aber geneidet hat, diesen Erfolg und die Schreibe, also wie sie geschrieben hat. Woolf war ja auch eine aufstrebende, spannende Künstlerin zu der Zeit, aber ja, das muss irgendwie, muss da was gewesen sein, wo sie sich getriggert gefühlt hat, was dann eher diese negativen Gefühle hat, weil eigentlich ist man ja doch eher inspiriert, ne? Also, genau.
Ja, also kann aber auch eine Art Energie schaffen, ne? Die dann ja eine Entwicklung nach sich zieht oder so. Also kann ja nicht immer so harmonisch sein wie jetzt bei uns beiden. Das sehe ich ein.
Aber wurden wir ja auch schon gefragt, ne, Sarah?
Weiß ich gerade gar nicht mehr. Was wurden wir gefragt?
Ich wurde schon gefragt, ob wir uns dann auch mal so streiten.
Echt?
Weiß auch nicht, warum. Also,
ja, wird alles rausgeschnitten.
Es wird erstens wird das rausgeschnitten, ne, das kriegt ihr sowieso nicht mit. Und zweitens muss man aber auch ganz ehrlich sagen, ist das halt noch nicht passiert. So. Weiß nicht, sollte man es mal drauf anlegen, vielleicht.
Also so Gegensätzlichkeiten können ja auch dazu führen, dass man sich einfach gut ergänzt, ne? Dass man sich nicht immer gleich irgendwie reibt, sondern dass man irgendwie voneinander lernt und sich ergänzt und ja, irgendwie auch mal eine neue Perspektive kennenlernen, finde ich irgendwie so auch ganz cool. Ja, aber als du das jetzt gerade gesagt hast, da kann man ja nur hoffen, dass die Catherine Mansfield das auch zu Lebzeiten schon wusste, wie sehr die Virginia Woolf sie schätzt. Aber ich gehe mal davon aus,
ich glaube schon,
wenn es so Streitigkeiten gab. Ne?
Ich glaube schon, das ist halt am Anfang wirklich wahrscheinlich einige Male eskaliert, aber da hat sich ja dann eine sehr lange Freundschaft auch draus entwickelt. Hm. Und es gibt verschiedene Spekulationen, warum die am Anfang nicht miteinander klarkamen. Ich fand es auch bemerkenswert, dass in manchen von meinen Quellen das gar nicht erwähnt wurde, dass sie dann später Freunde waren, sondern dass es halt nur böse war. Ich weiß nicht, weil das vielleicht irgendwie schöner und reißerischer klingt. Deswegen musste ich da auch viel recherchieren, um zu schauen, okay, was ist dann jetzt richtig? Und in den meisten Quellen war es dann schon so, dass das genau beschrieben wurde, dass da dann einfach irgendwann diesen Punkt gab, wo die gemerkt haben, okay, wir müssen uns jetzt hier mal aussprechen und einfach diese Energie, wovon du auch gerade gesprochen hast, dann glaube ich auch eher ja produktiv genutzt haben als kontra. Ne? Mhm. Und es gibt aber auch die Spekulation, dass es diese Rivalität zwischen den beiden gab und dadurch, dass die in den literarischen Kreisen beide sehr aktiv waren und als aufstrebende Talente galten. Es wird auch spekuliert, dass es aufgrund ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten zu Konflikten kam. Ne? Nicht so wie bei uns, wo es halt eher irgendwie fruchtbar ist, sondern wo es einfach die Konflikte dann da hervorgegangen sind, weil Mansfield doch eher als impulsiv und emotional beschrieben wird und Woolf als reserviert und intellektuell. Dann ist natürlich auch die Frage, will man das? Ne? Wenn jemand so diesen Stempel aufgedrückt bekommen, fand Virginia Woolf, ist jetzt cool, so wahrgenommen zu werden. Und wenn du dann die ganze Zeit so verglichen wirst mit, Mensch, du bist ja genau das Gegenteil von, vielleicht hat sie sich ja selber gar nicht so wahrgenommen. Dann ja, ist es ja ärgerlich. Also das ist dann auch nachvollziehbar, aber das wissen wir jetzt natürlich nicht. Mhm. Genau, wie schon erwähnt, haben sich trotz dieser Spannung die beiden dann irgendwo im Laufe der Zeit angenähert und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Es wird auch berichtet, dass sie sich während eines Treffens im Jahr 1917 ausgesprochen und ihre Meinungsverschiedenheit beigelegt haben. Ab da ging dann halt dieser regelmäßige Kontakt auch los. Genau das zu der Beziehung zu Virginia Woolf. Während ihres Aufenthalts in Europa, der wie gesagt viel in London, Paris und Deutschland stattgefunden hat und auch in der Schweiz. Warum genau diese Station, da komme ich auch gleich nochmal zu, hatte sie auch immer mit einem ganz besonderen Problem zu kämpfen, und zwar mit einem gesundheitlichen. Sie litt an Tuberkulose und musste sich mehrmals in Sanatorien behandeln lassen. Diese Kämpfe gegen die Krankheit und die damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten beeinflussten ihr Schreiben und gaben ihrer Arbeit oft einen melancholischen Touch und auch so eine Art Introspektive, also so eine introspektive Note, die dann da auch mit eingeflossen ist, was ihr dann wahrscheinlich von den anderen dann auch so als diese Selbstdarstellung vorgehalten wurde, kann ich mir vorstellen, wenn man ihre Geschichten liest. Und es hat auch viel Persönliches, wenn man die Geschichten liest und ihre Biografie kennt, dann lassen sich da schon viele Parallelen auch erkennen, auf jeden Fall. Ja, es ist dann leider auch so gewesen, dass sie dann diesen Kampf mit der Tuberkulose viel zu früh verloren hat und so starb sie im Alter von nur 34 Jahren am 9. Januar 1923 in Frankreich, in Fontainebleau. Dann würde ich auch schon zur Literatur von ihr kommen. Also Catherine Mansfield gilt als eine der einflussreichsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts und wird auch oft als Wegbereiterin der modernen Kurzgeschichte bezeichnet. Sie verbrachte, wie schon erwähnt, viel Zeit in Frankreich, wo sie verschiedene Orte besuchte, darunter Paris und das malerische Fischerdorf Cassis. Und das sind Erfahrungen, die sie auf diesen Reisen geschöpft hat, die sie dann auch zu einigen ihrer bekanntesten Kurzgeschichten inspirierten, darunter Prelude, At the Bay und The Garden Party. Mansfield veröffentlichte mehrere Sammlungen von den Kurzgeschichten auch selbst, darunter In a German Pension 1911 und Bliss 1920. Und es war auch 1911 im Zusammenhang mit ihrer ersten Buchpublikation In a German Pension, als sie ihren bis dahin gültigen Namen Kathleen Beauchamp in Catherine Mansfield umwandelte, also endgültig. Und das war halt auch zum Gedenken an ihre Großmutter.
Also ich fände es ganz spannend, mal zu hören, was du zur Gartenparty zu sagen hast, wie dir das so gefallen hat, was dir da so aufgefallen ist. Okay. Das ist ja auch eine der Geschichten, die ich gelesen habe tatsächlich, ja. Mit, ich glaube, sehr großer Erwartung vielleicht. Aber das würde mich auf jeden Fall interessieren nochmal.
Ja, stimmt. Wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber gesprochen und festgestellt, dass wir da so ein bisschen auseinandergehen in der Meinung, Mensch, Sarah, vielleicht kommen wir ja doch noch zu unserem Streit heute. Ja, gerne. Also genau, die Gartenparty oder auf Deutsch das Gartenfest erschien 1922 und beschreibt diese atmosphärische Schreibweise und die Erforschung der menschlichen Seele, die Mansfield auszeichnet, was ihre Arbeiten irgendwie ja für mich zeitlos macht und auch spannend, weil ich hatte beim Lesen nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt irgendwo Anfang des 20. Jahrhunderts befinde, sondern es hätte für mich auch heute in der Form stattfinden können. Weil ich muss leider sagen, dass viel, was da drin thematisiert wird, eigentlich heute auch noch so stattfindet. Und ich werde auch einen Teil davon vorlesen, wo ich das Gefühl habe, was diese Kritik an der beschriebenen Gesellschaft, dieser Bourgeoisie auch gut widerspiegelt. Aber kurz zum Inhalt. Das Gartenfest ist eine Geschichte, die das Leben und die Beziehung der englischen Oberschicht des frühen 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Und in dieser thematisiert Mansfield sehr akzentuiert die Kluft zwischen Bourgeoisie und dem arbeitenden Volk. Also es kommt immer für mich so zwischen den Zeilen zum Vorschein. Manchmal ganz direkt, also da kriegst du so die Pistole auf die Brust, aber manchmal auch einfach nur mit einem Wort, wo klar wird, was eigentlich ihre Meinung ist. Die Geschichte erzählt von der Familie Sheridan, die ein Gartenfest veranstaltet, um den Besuch des Bruders der Protagonistin Laura aus Übersee zu feiern. Und bei der Vorbereitung erfährt die Gesellschaft von dem Tod eines jungen Fuhrmanns, was die Protagonistin dann in eine Art Gewissenskrise stürzt in dem Moment. Also die Figur der Laura durchläuft wirklich auf diesen, ich weiß gar nicht, das sind glaube ich, wenn, dann lass es 10 Seiten sein, eine komplette Wandlung auch. Und Mansfields Prosa ist für mich, also die hat da halt immer so Nuancen drin und was die Beschreibung der Charaktere und auch ihre Gefühle angeht, die sehr einfühlsam sind, aber halt auch wieder so eine, ja, so, wie so frech. Ne? Also wo ich habe ja wirklich erst die Sache, also die Kurzgeschichten gelesen und bin dann in die Biografie gegangen. Und da dachte ich, ja, wundert mich jetzt nicht, dass die von ihren Kolleginnen da irgendwie als arrogant wahrgenommen wurde oder auch sehr direkt, weil ich finde, das kommt in den Geschichten ganz gut rüber. Es hat immer so was Spitzfindiges und ja, was die Wortwahl auch angeht. Aber wie gesagt, ich lese gleich einen Teil und dann kommt das, glaube ich, auch ganz gut raus. Wie gesagt, sie zeigt die Kluft zwischen den sozialen Klassen auf und stellt die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, eine soziale Schichtung aufrechtzuerhalten, die dazu führt, dass einige Menschen vom Leben ausgeschlossen sind. Weil ne, da stirbt halt dieser Fuhrmann und das ist ja ein Nachbar, der zur unteren Gesellschaft gehört. Und es ist ja sowieso schon schrecklich, dass sie überhaupt da in der Nähe sind. Und diese höhere Gesellschaftsschicht, die reichen Menschen mit ihrer Anwesenheit, sage ich mal, schon belästigen, mit ihrer bloßen Existenz. am Anfang ist die Laura halt sehr aufgeregt und enthusiastisch über das Fest. Es verliert sich sogar so in Kleinigkeiten mit, wie viel Sandwiches da bereitet werden und ob da noch Fähnchen drauf sollen oder nicht. Und das wird alles wirklich wiedergegeben. Aber auch am Anfang ist ihr da schon, bevor dieser Tod des Fuhrmanns thematisiert wird, gibt es eine Stelle, wo sie sich ihrer Herkunft schämt, dass sie eigentlich zu der Oberschicht gehört. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da mal in die Geschichte reinzugehen. Und zwar habe ich da die Stelle rausgesucht, an der ja ein paar Männer vorbeikommen, die da das Zelt aufbauen sollen. Und sie kommt sich da so ein bisschen unnütz vor, weil sie soll denen sagen, wo die das aufbauen sollen. Und ja, die finden da nicht so einen richtigen Platz. Und sie verliert sich da so ein bisschen in ihrer Gedankenwelt und hat wirklich Bedenken, wie sie auf diese Männer wirkt. Also ich finde die auch ein bisschen charmant und ja, spannend. Spannender als ihren Umgang an jungen Männern, den sie aus ihrer Schicht kennt. Und daraus lese ich jetzt mal kurz vor. Warum konnte sie nicht Arbeiter zu Freunden haben, statt der albernen Jungen, mit denen sie tanzte und die sonntags zum Abendessen kam? Mit Männern wie diesen hier würde sie sich viel besser verstehen. Schuld an alledem sind nur die verrückten Klassenunterschiede, fand sie. Während der lange Mensch etwas auf die Rückseite eines Briefumschlags skizzierte, etwas, das hochgewunden werden oder herunterhängen sollte. Sie selbst hielt nichts von Klassenunterschieden. Nicht ein bisschen. Keine Spur. Und nun erklang das Poch, Poch der Holzhämmer. Jemand pfiff und jemand trällerte. Klappt's bei dir, Kumpel? Kumpel. So viel Freundlichkeit. So viel. Nur um zu beweisen, wie glücklich sie war. Nur um dem langen Menschen zu zeigen, wie dazugehörig sie sich empfand und wie sie dumme Konventionen verachtete, biss Laura einen tüchtigen Happen von ihrem Butterbrot ab und blickte auf die kleine Skizze. Sie kam sich genau wie ein Arbeiterkind vor. Und da musste ich wirklich lachen, ne? Also weil das ist ja diese Naivität, mit der sie da spielt, dass dieses kleine bourgeoise Mädchen denkt, dass wenn sie da mal kräftig von ihrem Butterbrot abbeißt, dass sie da irgendwie ein Signal setzt und die Arbeiter denken könnten, dass sie da auch dazu gehört. Und das wird dann sehr schnell klar, wie das Verhältnis hier wirklich ist. Und ihr wird es vor allem klar, in was für eine Gesellschaft sie sich wirklich befindet, nachdem nämlich über den Tod des Fuhrmanns berichtet wird und der da halt klar ist, dass da ja irgendwie eine Leiche da in diesem anderen Haus ist, und wird sie dem gewahr und denkt sich, okay, das geht jetzt nicht, dass wir hier eine große Party schmeißen und da ist gerade ein Mensch gestorben in diesem anderen Haus und kann damit überhaupt nicht umgehen und bittet dann erst ihre Schwester, dass doch die Party abgesagt werden möge, und die sagt ihr dann als wie, ja, jetzt sei mal nicht so angespannt. Und im Sinne von, reg dich hier nicht so auf, das ist doch, warum sollten wir das jetzt absagen, und schickt sie dann weiter zur Mutter. Und da sagt sie dann Folgendes: Mutter, ein Mann ist getötet worden, begann Laura. Hoffentlich nicht bei uns im Garten, fiel ihr die Mutter ins Wort. Nein, nein. Oh, was du mir für einen Schreck eingejagt hast. Mrs. Sheridan seufzte erleichtert, nahm den großen Hut ab und hielt ihn auf den Knien fest. »Hör doch zu, Mutter«, sagte Laura. Atemlos und halb erstickt erzählte Laura ihr die schreckliche Geschichte. »Natürlich können wir nun unser Fest nicht geben, oder?« flehte sie. »Mit der Musikkapelle und alle, die hergekommen, die würden uns hören. Mutter, es sind fast Nachbarn von uns.« Zu Lauras Verwunderung benahm sich ihre Mutter genau wie Josie. Es war schwerer zu ertragen, weil es sie zu amüsieren schien. Sie weigerte sich, Laura ernst zu nehmen. Aber liebes Kind, nimm deinen Verstand zusammen. Nur durch einen Zufall haben wir es erfahren. Wenn jemand dort unten auf die übliche Art gestorben wäre, ich verstehe ohnehin nicht, wie sie in den muffigen Löchern am Leben bleiben, dann geben wir trotzdem unser Fest, nicht wahr? Und da dachte ich, Alter, also und das keine zwei Seiten später, ne? Da kommt halt so eine komplette Wandlung dabei. Und ich habe das Buch, also wer gerne Zug fährt oder mit der Straßenbahn, dem sei Catherine Mansfield an der Stelle herzlichst empfohlen, weil das eignet sich bei uns genau für so eine 40-Minuten-Fahrt mit der Straßenbahn. Da konnte ich das in einem Rutsch durchlesen. Und ja, hatte da die unterschiedlichsten Gefühlsanwandlungen. Am Anfang wirklich sehr humorvoll und ja, über diese Naivität, die die Laura da an den Tag legt, bis wirklich Bestürzung und am Ende war es einfach traurig. Also wirklich traurig für mich. Und sie hat für mich in dem Sinne da wirklich alles erfüllt, was eine Kurzgeschichte, finde ich, mitbringen muss, in so einer kompakten Art und Weise. Das, was sie sagen wird, zum Ausdruck zu bringen, ohne dass es jetzt eine ellenlange Abhandlung gibt, sondern es ist kurz, es ist prägnant und ja, trotzdem einfühlsam, ja, irgendwo empathisch. Also man kann sich mit der Laura sofort identifizieren irgendwo. Und das hat mich schon begeistert. Aber umso gespannter bin ich natürlich jetzt auf deine Meinung.
Finde ich total interessant. Also vielleicht auch direkt was zu der Geschichte, bevor ich noch was zu den anderen sage, die ich gelesen habe. Mhm. Ich konnte mich mit der Laura überhaupt nicht identifizieren. Also das Einzige, was das bei mir ausgelöst hat, war so eine Genervtheit wegen ihrer Wankelmütigkeit und okay. Wegen ihrem komischen Bild. Wie du gerade sagtest, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, wo sie ins Butterbrot beißt und denkt, Jetzt bin ich ein Arbeiterkind. Das fand ich witzig, so, das stimmt. Aber ansonsten konnte ich mit der Geschichte nicht so viel anfangen und ich habe wirklich dann das Buch kurz weggelegt und dachte, krass, weil das für mich so im Kopf war, dass das ihre bekannteste Geschichte ist oder die berühmteste mit und ich habe irgendwie ganz große Erwartungen gehabt und ich dachte, okay, hier war jetzt für mich irgendwie gar nichts subtil, das ist klar, sie will zeigen, Klassenunterschiede, Oberschicht kommt natürlich nicht gut weg, die Familie kommt nicht gut weg, die ziehen ihr Fest durch, weil was interessieren uns die Kleinen um die Ecke in ihren muffigen Löchern und so, ist ja ein Wunder, dass die da überhaupt noch leben und so. Mir hat einfach die Subtilität gefehlt und es gab Momente, die ich auch spannend fand, aber insgesamt ist da bei mir irgendwie, habe ich das so weggelesen und es hat nicht viel mit mir gemacht und ich war dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Okay. Das, ja, irgendwie ist das auch nicht so ein Setting, sage ich mal, worüber ich gern was lese, also so Dinnergesellschaften oder so Gartenpartygesellschaften oder sowas. Irgendwie interessiert mich das nicht so. Und klar, sie hat, darum geht es ja im Prinzip nicht, sondern da steckt ja ganz viel drin. Aber das war mir eben nicht subtil genug. Und dieses ganze Setting hat mich auch einfach dann so gar nicht angesprochen. Ich habe mir gedacht, okay, also entweder es passiert irgendwie noch was richtig Krasseres, das hat mir gefehlt, oder die Gespräche und das Denken und Fühlen bekommt nochmal eine tiefere Ebene. Und das war bei mir auch nicht. Also es war irgendwie von jedem ein bisschen was und irgendwie nicht subtil genug so. Also ich habe dann hinterher auch so ein paar Interpretationsansätze und sowas gelesen und dann dachte ich auch so, ja, das habe ich auch gedacht, das war mir auch klar und so. Es gab so keinen Aha, krass oder oh, das hat mich gekriegt Moment, muss ich sagen.
Okay, ist spannend, weil wie gesagt, für mich gibt es zwei Ebenen. Ne? Es gibt einmal diese Ebene, die du gerade beschrieben hast, die klar ist. Wo wir sofort wissen, wo wir sind. Wir sind in diesem Garten von dieser Familie. Also es ist ja auch immer, sie schreibt ja auch immer in sehr abgeschlossenen Räumen. Wir haben diesen Garten, wir haben diese reiche Familie und wir wissen sofort, okay, da gibt es irgendwie auch noch eine andere Familie. Was ich spannend finde oder wo für mich dieses Subtile herkommt, ist, das wird ja nicht nur in Arm und Reich, sondern auch in dieser ganzen Landschaft wieder gespiegelt. Weil zum Beispiel die Landschaft von Neuseeland hat sich zu dieser Zeit ja auch extrem durch diese fortschreitende Urbanisierung und so hat ja auch extrem verändert. Das heißt, die wurde kultiviert, was auch bei diesem Garten festgemacht wird. Alles wird hergerichtet, nichts wird so gelassen, wie es ist. Also gerade diese Landschaftsbeschreibung, das ist das, was für mich, sage ich mal, schon so eine Subtilität wiedergibt, was jetzt nicht direkt angesprochen wird, weil da geht es ja nicht um Urbanisierung oder wirtschaftlichen Fortschritt oder so. Das wird alles nur angedeutet. Es wird was aufgebaut, das muss weggerissen werden, es wird wieder umgestellt. Nein, das ist nicht perfekt. Was halt so diese wirtschaftlichen Weitergang und diesen krassen Fortschritt zu dieser Zeit, den es halt einfach da Anfang des 20. Jahrhunderts gab, auch in Neuseeland gepaart mit Europa, wo das auch stattfand, weil das ja auch gerade in Neuseeland ja von diesem ganzen britischen Flair auch geprägt war, widerspiegelt. Das ist das, was ich so als Metapher da auch noch gesehen habe, verstanden habe. Ja, dass die Subtilität jetzt nicht dass die Klassenunterschiede jetzt nicht subtil gesprochen werden, das ist ja das, was sie für mich als Autorin auch ausmacht, dass sie halt auf der einen Seite ganz klar benennt, okay, hier friss oder stirb, so sieht das jetzt aus, weil es einfach so ist. Das muss man jetzt nicht beschönigen. Dafür ist sie auch bekannt, dass sie sich da nicht in irgendwelchen langen Bildern oder Metaphern verklärt, sage ich auch mal. Mhm. Und das ist sowas, was mich halt sehr anspricht, so diese Direktheit. Und auf der anderen Seite es trotzdem noch hinkriegt, nuanciert halt über einzelne Worte, dann trotzdem noch andere Themen anzusprechen. Wie gesagt, auch diese wirtschaftliche Entwicklung und ja, diese Zerrissenheit auch. Also ich fand zum Beispiel auch diese Szene, wo die Mutter dann sagt, hier, ich schenke dir jetzt den Hut. Und damit ist das Thema jetzt auch beendet. Also auch, da wird ja auch gezeigt, wie mit Problemen zu dieser Zeit auch umgegangen wird, auf beiden Seiten, weil sie ist ja dann auch, es gibt ja nicht nur die Szene, sie ist im Garten und dann ist da jemand tot, sondern sie geht ja dann auch zu der Familie hin, stellt sich da in das Totenbett und da wird dann gezeigt, dass ja diese Familie eigentlich auch überhaupt nicht in der Lage ist, mit der Situation umzugehen. So wie es die andere Familie auch nicht kann. Und das fand ich sehr spannend, weil da hat sich dann wieder gezeigt, dass ja doch alle irgendwo gleich sind, aber jeder auf seine Weise nicht in der Lage ist, mit dieser extremen Situation umzugehen. Und das keiner richtig sieht. Und das hat mich total irgendwie zurückgelassen. Aber ich kann das natürlich auch verstehen, wenn man sagt, okay, da hat mir jetzt irgendwie noch was gefehlt. Also kann ich auch nachvollziehen. Ja, krass.
Was du jetzt geschafft hast, ist, dass ich es auf jeden Fall nochmal lese. Also es ist ja wirklich ganz geringer Umfang, ne? Wie du schon gesagt hast, die Geschichte. Ich werde es auf jeden Fall nochmal lesen. Was mich nämlich auch verwundert hat, war, dass sie oft als Autorin, die große Symbolik verwendet, bezeichnet worden ist. Mhm. Dachte ich bei den Geschichten, die ich dann gelesen habe, die ich Gott sei Dank vorher gelesen habe, nee, fand ich nicht. Aber gut, vielleicht ist es mir einfach nicht aufgefallen. Vielleicht bin ich nicht sensibel genug dafür, eine Symbolik zu erkennen oder zu lesen oder sowas, weißt du? Das fand ich nämlich gar nicht. Also ja.
Vielleicht genau die Diskussion, die auch geführt wurde. Also das finde ich total spannend, dass wir jetzt genau beide diese unterschiedlichen Sichtweisen haben, weil ich glaube, das ist genau das, was ihr damals auf der einen Seite, ja, wofür sie gefeiert worden ist, aber wofür sie vielleicht von anderen Kolleginnen halt auch, ja, denunziert worden ist, ne? Was wir vorhin gesagt haben. Also auf der einen Seite gab es dann diese Streitgespräche, wo ihr diese Selbstdarstellung, was ja definitiv auch der Fall ist, weil ich meine, sie kam aus der höheren Gesellschaft und konnte da halt so drauf blicken. Also ich glaube schon, dass das irgendwo auch so ein alter Ego ist, was da klar hervorsticht. Aber ja, sie auf der anderen Seite auch in der Lage war, durch einzelne kurze Sätze so eine Melancholie heraufzubeschwören. Ich muss da jetzt halt an diese andere Geschichte denken, wo es um die Beziehung zu ihrem Lehrer geht, die sie auch selber hat. Also ich bin auf die Beziehung von ihr noch gar nicht so eingegangen. Sie war ja auch deswegen in der Schweiz, weil ihre Mutter sie in Europa besucht hat und dann erstmal komplett schockiert war, was mit ihr da eigentlich los ist und wie sie da, also wie man heute sagt, wie sie da rumrennt, ja, und was sie und auch was sie für Hüte trägt. Und es war so, dass sie von einem Bekannten der Familie schwanger war und dann nach Europa gereist. Und damals war das ja gängig, dass man gesagt hat, ja, die fährt jetzt auf Kur, ne, damit da schnell das Kind irgendwie ausgetragen wird. Und dann war es aber so, das habe ich auch, ich weiß gar nicht, warum das so oft so gesagt wurde, aber sie hat irgendwie versucht, von einem großen Schrank einen Koffer runterzuholen und dabei war, der war zu schwer und dabei hat sie dann eine Fehlgeburt erlitten. Das hat sie auch sehr geprägt und das musste sie auch immer mittragen, ne, dieses Leid dann neben ihrer Krankheit, die sie dann auch lange begleitet hat. Also ich glaube, dass sie da auch viel ja mit sich selbst ausgemacht hat, aber auf der anderen Seite dann auch viel nach außen getragen hat, was ihre Meinung zur Politik und Gesellschaft anging. Aber ich glaube, alles, was mit ihr selbst zu tun hatte, war ihr dann doch zu unangenehm. Also es gibt da genau in dieser Person für mich auch diese starke Diskrepanz, die ich bei der Recherche für mich festgestellt habe, ne, was jetzt mein Bild von ihr ist. Und genau, da können wir vielleicht auch mal in dem Kontext zu ihren Tagebüchern kommen oder zu ihrem Tagebuch. Wie gesagt, sie hat mit 9 angefangen zu schreiben und es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Von Tagebüchern und Trugbildern und wurde von einer Frau herausgebracht. Die ist ganz groß Thema in einer unserer ersten Folgen, wenn ihr da mal rein, oder in unserer ersten Folge eigentlich, wenn ihr da mal reinhören wollt. Dort erzählen wir, warum wir das hier machen, warum wir gerade schreibende Frauen in den Fokus unseres Podcasts setzen. Hört da gerne mal rein. In dieser Ausgabe geht es um die 3 Tagebücher von Virginia Woolf, Catherine Mansfield und Sylvia Plath. Das heißt, es fehlt uns nur noch eine, die wir genau unter die Lupe nehmen müssen, die wir heute schon angesprochen haben. Genau, und das ist ein sehr, sehr gutes Nachschlagewerk, wenn man sich wirklich mit dem Innenleben der Autorinnen befassen möchte. Denn Nicole Seifert hat hier sehr viele Auszüge aus den Tagebüchern der Autorinnen mit aufgeführt. Und was mir hier vor allem gezeigt wurde, ist die Beziehung zu ihrem letzten Mann, den sie hatte. Also sie hat durchweg Beziehungen gehabt und Ehe hat für sie zum Beispiel auch nicht Treue automatisch bedeutet, sondern ja, die waren da sehr offen unterwegs und sie hat unter anderem zum Beispiel auch ja, Beziehungen zu Frauen gehabt. Und ihr letzter Mann, John Middleton Murray, hat ihre Tagebücher veröffentlicht, obwohl sie in ihrem letzten Willen bekannt gegeben hat oder schon in ihrem letzten Brief gesagt hat, Dearest Bogey, also so war der Spitzname von ihr für ihn, I have been on the point of writing this letter for days. My heart has been having in such a curious fashion and that I can't imagine it means nothing. So as I should hate to leave you unprepared, I just try and jot down what comes into my mind. All my manuscripts I leave entirely to you to do what you like with. Go through them one day, dear love, and destroy all you do not use. Please destroy all letters you do not wish to keep and all papers. You know, my love, of tidiness. Have a clean sweep, Bogey, and leave all fair, will you? So, und dann dieser Wunsch, dass eigentlich nicht nach außen getragen wird. Also sie hat gesagt, wenn du die behalten, also das finde ich eigentlich sehr lieb, ne? Also sie hätte es ja auch selber machen können, aber sie hat gesagt, nein, wenn du die behalten willst als Gedenken an mich, dann behalte sie gerne, aber bitte, wenn du was nicht behalten willst, dann lass es, ne? Und verbrenn es einfach.
Interessant, ja.
Und im Testament hat sie das eigentlich noch mal deutlicher gemacht und hat gesagt in der Verfügung, all manuscripts, notebook, papers, letters sollten ihrem Mann vererbt werden, folgt hier die Aussage, I should like him to publish as little as possible and tear up and burn as much as possible. He will understand that I desire to leave as a few traces of my camping ground as possible. Also sie wollte es gar nicht. So, jetzt überleg dir, was er gemacht hat. Um es gelinde zu sagen, er hat es ausgeschlachtet. Er hat es wirklich ausgeschlachtet. Er hat, ich weiß nicht, also es ist sehr gut beschrieben über mehrere Seiten, wie er das vermarktet hat, wie er Sachen gestrichen hat. Und er hat sie zu einer Art Ikone glorifiziert. Und er hat eigentlich genau, um es kurz zu fassen, genau das Gegenteil von dem gemacht, was eigentlich ihr Wunsch war. Und ja, hat dann natürlich auch richtig abgesandt, hat teilweise ja ihre Schriften rausgegeben, hat dann nochmal einen zweiten Teil, sodass das halt aussah, als wenn das so Sachen waren, die sie vorher geheim gehalten hat, was aber gar nicht der Fall war. Und ja, er hat dann halt auch noch dreimal geheiratet, habe ich gelesen, und sich ein schönes Haus gekauft und sich da ein schönes Leben gemacht. Und das hat mich dann doch am Ende nochmal ein bisschen schockiert zurückgelassen, wo ich diesen Aspekt von ihr nochmal kennengelernt habe. Und ja, weiß nicht, also schon krass, ich bin gespannt. Also ich bin noch nicht dazu gekommen, mir die Machenschaften der anderen mit den Tagebüchern durchzulesen, von den anderen beiden Frauen, aber das hat mir schon gereicht irgendwie. Das hat mich auch wieder ja, an diese Colette-Geschichte ganz am Anfang erinnert, wo er ja, ja auch die Geschichten genommen hat und ja, dann unter ja. seinem Namen komplett rausgebracht hat und den ganzen Ruhm eingeheimst hat. Also da haben wir auch wieder Parallelen zu der Story. Ja, ist schon heftig.
Also. Ja, ist interessant auf jeden Fall. Ne? Es ist ja ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis, auch ihm das so zu übergeben. War ja auch jetzt ganz spannend, was du vorgelesen hast, was sie darüber sagt und was dann damit angestellt wird oder gemacht wird oder wie das ausgenutzt werden kann, wenn es um ja, niedergeschriebenes Tagebücher, Briefe und so weiter von Autorinnen, Autoren geht. Puh, das ist echt ein Riesenthema, ne? Also von daher fand ich die Veröffentlichung hier von Nicole Seifert auch auf jeden Fall total spannend. Ich glaube, das war sogar ihre Dissertation, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, okay. Und auf jeden Fall echt ein richtig spannendes Thema, das mal aus der Perspektive zu sehen, ne? Was passiert mit den Tagebüchern? Wie gehen die Ehemänner oder Ex-Ehemänner damit um? Wie gehen die mit dem Vertrauen um, was dann auch ein bisschen in sie gesetzt wird, ne? Wenn hier Briefe und Schriften überlassen werden, so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja.
Genau, also wie schon erwähnt von Tagebüchern und Trugbildern, die autobiografischen Aufzeichnungen von Catherine Mansfield, Virginia Woolf und Sylvia Plath erschienen bei Kulturverlag Cadmos Berlin. Holt euch dieses Buch, es ist wirklich angenehm zu lesen. Also ich habe mich auch wieder so ein bisschen festgefahren und musste mich dann losreißen. Ja, aber da war es halt wirklich so aus Schockierung. Und natürlich möchte ich auch erwähnen, wo ich die Geschichte das Gartenfest gefunden habe. Es gibt da unterschiedliche Ausgaben. Ich bin über eine Diogenes-Ausgabe gestolpert, über Catherine Mansfield, und heißt Meistererzählung. Da sind wirklich so ihre bekanntesten Geschichten drin. Bei dir ist es ein anderes Buch, nicht wahr?
Genau. Ich habe mir das Buch Glück und andere Erzählungen zugelegt vom Insel-Taschenbuch Verlag. Das ist vor 10 Jahren rausgekommen. Und Glück, die titelgebende Erzählung, ist auch gleich die erste, die mich leider auch ziemlich enttäuscht hat. Also ich hab da wirklich gedacht, puh, damit direkt anzufangen im Buch und Buch dann auch so zu nennen. Also weiß ich nicht, okay, aber also das Buch hat hier auch wirklich für mich Pro und Kontras gehabt. Zum Beispiel, was mich auch sehr aufgeregt hat, waren Sachen, wo ich dachte, oh, das ist im Original bestimmt schöner und hier mies übersetzt. Also ich bin da vielleicht auch echt pingelig, aber wenn es immer um große Herrenhäuser geht und das spielt nun mal viel in Oberschichten und in reichen Gesellschaften und so, ne, dann kann man doch nicht sagen, er führte sie in die Halle, sondern damit ist doch dann der Flur, der Korridor oder sowas gemeint. Ne? Also kein Flur hat doch eine Halle. Hall kann man doch nicht mit Halle übersetzen. Also da habe ich mich wirklich in fast jeder Geschichte so ein bisschen dran gerieben. So. Schade, also vielleicht würde man andere Sachen jetzt in neueren Ausgaben ein bisschen schöner übersetzen. Das kann sein, das hat mich manchmal so ein bisschen gestört. Was wiederum sehr schön ist, ist, dass es zu jeder Geschichte hinten im Anhang so eine kleine Entstehungsgeschichte gab, so ein bisschen eingeordnet in die Biografie von Catherine Mansfield und auch kleine Anmerkungen zu einzelnen Worten oder Floskeln. Das hat mir sehr gefallen. Insgesamt bin ich hier irgendwie mit hohen Erwartungen rangegangen, habe ich dann im Nachhinein gemerkt. Ich wusste von Catherine Mansfield eigentlich nichts vorher. Und als ich dann gelesen habe, okay, neuseeländische Autorin, dachte ich so, klasse, hatten wir ja auch noch gar nicht. So, ja, da lernt man vielleicht auch noch was über Neuseeland und so, ne? Und dachte so, wow, cool, habe irgendwie direkt an die Maori und so gedacht. Und dann wird hier ständig Tee getrunken. Und dann dachte ich, okay, ja, britische Kolonie, ja, okay, alles klar, schade. So. Also für mich war hier tatsächlich nichts, wo ich gesagt hätte, oh, das ist jetzt mal interessant, über Neuseeland zu erfahren. Ist natürlich jetzt keine Kritik an ihrem Schreiben oder irgendwas, aber das hatte ich irgendwie komischerweise so im Kopf als Bild, was ich mir gewünscht hätte, ist mir aufgefallen dann tatsächlich. Aber um eine Lanze für sie zu brechen, es waren sehr, sehr viele Geschichten im Buch, die ich echt gefeiert habe, muss ich wirklich sagen. Also das Gartenfest, die Gartenparty und Glück war jetzt nicht so meins. Ja. Aber ich habe es geliebt, wenn sie von Ehen erzählt hat. Also wenn es einen Protagonist und eine Protagonistin gab oder so zwischenmenschliche Sachen. Queen der Dialoge auch auf jeden Fall. Großartig und halt wirklich so bissiger Humor.
Ja.
Bissige Formulierung, so eingestreut nebenbei. Das habe ich geliebt. Und sprachlich auch sehr coole Sachen. Also die Dillgurke heißt zum Beispiel eine Geschichte, fand ich total gut, wo sich ein Ex-Paar sozusagen nach 6 Jahren zufällig wieder trifft in einem Café. Und er erzählt dann was von der Reise nach Russland und sagt ihr dann so, kannst du dir das vorstellen? Da saß der Bauer und hat gefrühstückt und hat mir eine Dillgurke angeboten. Und sie weiß überhaupt nicht, was eine Dillgurke ist. Das gesteht sie sich dann auch ein. Das kommt auch so rüber. Und sie hat aber dieses Bild vor Augen, wie da so ein grün schimmerndes Glas hingereicht wird mit einer roten Pfefferschote drin, die an einen an Papageienschnabel erinnert. Und ich dachte so, oh, was für ein tolles Bild. Und dann hat man das direkt vor Augen. Fand ich total toll. Oder sie sagt, da geht es darum, dass jemand den Kuchen loben soll, wie lecker der Kuchen ist und dass das so ein Kuchen ist, da hätte Gott gesagt, und es ward Kuchen. So gut ist dieser Kuchen. Und da geht es ganz lange um diesen Kuchen und ich habe so gelacht und es war so schön formuliert. Also genau, so zwischenmenschliche Sachen, da bin ich total mitgegangen, wo ganz viel passiert in oder in Dialogen tatsächlich.
Ja.
Und ich merke auch gerade die Geschichten, wo es um Essen ging oder Essen thematisiert wurde, die haben mir auch sehr gefallen. Kuchen, Dillgurke.
Das ist nie verkehrt, ne?
Oh, großartig. Und da muss ich wirklich sehr, sehr lachen. Und dann gab es eine Geschichte, da beschreibt sie einen Tag von einem Mr. Peacock, der da ganz stolz wie ein Pfau, der ist Opernsänger, ganz stolz wie ein Pfau sich von seinen Gesangsschülerinnen hofieren lässt und da so richtig aufgeht und seine Ehefrau so von oben herab behandelt und so. Und wie lächerlich diese Figur gezeichnet ist, dieser Mr. Peacock, ne? Dieser stolze Pfau, der Name. Ja, genau. Ja. Das fand ich großartig. Und sowas ist dann bei mir hängen geblieben tatsächlich so. Das fand ich ganz toll und wirklich sehr, sehr witzige Geschichten. Und wie du auch sagst, sehr modern, also wahnsinnig modern. Ja, das ist mir auch positiv aufgefallen, ja.
Ich war jetzt echt neugierig, weil das Glück ist ja auch ne, die Geschichte aus Glück ist ja auch in meiner Ausgabe drin und die ist ja noch älter. Die ist ja, wie gesagt, hier steht jetzt 88 Copyright, also sogar noch älter. Und da steht tatsächlich Flur.
Ach,
also,
Mensch.
Ja, ich musste jetzt noch mal schauen, weil konnte mich jetzt nämlich nicht erinnern, dass ich von der Halle gelesen hatte. Und ja, also scheint wirklich mit der Ausgabe zusammenzuhängen. Jetzt gar nicht im zeitlichen Rahmen, sondern ja, war wahrscheinlich der Übersetzer ein bisschen anderer Meinung an der Stelle.
Ja,
ja, Mensch.
Ja, also ich kann hier eine Lanze brechen für Sie auf jeden Fall. Und auch in meinem Buch ist hier tatsächlich direkt vorne das abgedruckt, das Zitat von Virginia Woolf, wo sie sagt, ich war eifersüchtig auf ihre Art zu schreiben, die einzige, auf die ich je eifersüchtig war. Und das habe ich eben direkt gelesen, bevor ich überhaupt was von Catherine Mansfield gelesen habe und dachte so, oh, das ist ja hier wirklich ein großer Ritterschlag oder Lady-Schlag. Und habe dann eben auch sehr, sehr viel erwartet. Und dann gab es aber wirklich Geschichten, ja, die ich nicht so gut fand. Richtig witzig fand ich auch die Geschichte aus Bad Wörishofen, wo sie da mit, ich glaube, ist das in Österreich? Wo sie mit Österreichern am Tisch sitzt und die nur über Sauerkraut reden und so und sie so auch so von oben herab behandeln. Da habe ich auch sehr, sehr gelacht. Also ganz, ganz toll, diese zwischenmenschlichen Sachen, die fand ich großartig. Und ja, auch hier ging es auch wieder um Essen.
Ja, ich finde es halt witzig, weil sie spricht mit dieser Jovialität, die ja die Bourgeoisie immer auf die Arbeiterschicht hat, über die Bourgeoisie. Also über ihre eigene Schicht. Das ist
das ist was schön. Ich
witzig finde und was es für mich so ganz gut zusammenfasst. Und Sarah, ich hätte es dir auch so überhaupt nicht übel genommen, wenn du sie komplett verrissen hättest, ne? Also es
wäre vielleicht finden wir auch mal eine, wo es wirklich komplett auseinander geht. Das kann ja auch sein, ja.
Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir uns gegenseitig immer dann doch irgendwie begeistern, weil wir die Meinung der anderen dann total spannend finden, einfach weil es komplett andere Sichtweise ist, ne?
Ja.
Aber vielleicht kommt es ja noch zum Eklat. Wir gucken mal. Ne?
Bleib dran.
Wir bleiben dran, Cliffhanger. Genau, das waren die Bücher, die wir für die Recherche und zum Lesen der Geschichten herangezogen haben. Und ich muss natürlich jetzt an der Stelle noch ein anderes Buch vorstellen, was mich bei der Recherche sehr kurzfristig noch unterstützt hat und wo ich mich auch ganz, ganz lieb bei meiner Freundin, der Steffi, bedanken möchte, weil genau, es gab ein Ereignis, was irgendwie mit dem Fortschreiten meines Alters zu tun hat und ich habe ein Buch bekommen, das heißt 100 Autorinnen in Porträts. Was für ein lustiger Name. Da haben wir uns, also ich weiß nicht, ob ich das mal vielleicht vor unserem Podcast mal gelesen hatte und dann das irgendwie in meinem Unterbewusstsein drinne war, aber genau, da sind 100 Autorinnen in kurzen Porträts drinne und da konnte ich mir nochmal einen Abriss zu unserer Catherine Mansfield heute anschauen, wo dann tatsächlich auch nochmal ein paar Infos drinne standen, die ich jetzt vorher in der Recherche noch überhaupt nicht gelesen hatte. Und es ist unglaublich unterhaltsam geschrieben. Also hier haben 5 Autorinnen mitgewirkt und zwar Verena Offermann, Julia Enke, Gunhild Gübler, Ursula Merz und Elke Schmitter. Also wenn ihr euch mal belesen wollt über die Autorinnen der letzten, ja, also wirklich, da ist von Sappho bis Atwood alles dabei, also wirklich über Jahrhunderte hinweg, nehmt euch das zur Hand, weil es ist, wie gesagt, es sind immer so ungefähr 5 Seiten, die da kurz prägnant die Autoren darstellen und wo man einfach mal so einen ersten Eindruck kriegt und was natürlich für uns, wenn wir in die Recherche gehen, ein super schöner Einstieg ist. Für mich war es jetzt der Ausstieg, weil ich das Buch erst am Samstag bekommen habe. Aber genau, ich werde mir das jetzt auf jeden Fall zu Rate ziehen, wenn ich mit der Recherche anfange, weil dann hat man einfach den ersten kurzen Abriss und kann dann tiefer einsteigen. Und ja, da habe ich mich sehr früh drüber gefreut und das packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser doch kontrastreichen Folge, was das Bild und die Meinung der heutigen Autorin angeht, auch wenn du das am Ende schon wieder sehr charmant gelöst hast mit deiner Lanze. Wie gesagt, ja, war wieder total spannend. Ich werde es jetzt auch nochmal lesen und zwar auch mit diesem kritischeren Blick. Also ich finde das gut. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es denn das nächste Mal bei uns weitergeht.
Ja, ich halte das mal in die Höhe für dich lesbar. Du darfst schon spinsen, spickern. Oder gibt es auch ganz viele Wörter dafür in den verschiedenen deutschsprachigen Dialekten. Spinzen, Spickern, wie sagt man noch, Lunzen.
Lunzen. Lunzen ist auch ein schönes Wort, ne?
Ach ja, schön. Aber genau, wieder zurück. Die nächste Autorin, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt. Das gab es auch noch nicht in fast einem Jahr Podcast jetzt, aber ich werde mich zurückhalten.
Schnitt.
Wir gehen nämlich in die Jetztzeit, ins Hier und Heute. Die nächste Autorin ist Jahrgang 1975. Das möchte ich jetzt hier schon mal sagen. Und ich habe hier ein Büchlein vor mir liegen. Da finde ich den Klappentext tatsächlich so verlockend, dass ich den jetzt einfach noch mal kurz als Teaser vorlesen möchte. Mhm. Ein Roman voller Leidenschaft, Obsession, Hingabe, Lust, Wut. Über das Begehren in all seiner Totalität. Ein Traum, in dem man sich verbeißt. Ein radikal offen daliegendes Herz. Es wird radikal und mal sehen, vielleicht gibt es dann auch das große Zerwürfnis zwischen uns. Ich bin gespannt, wie wir dann wieder ins Gespräch kommen über die Autorin. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Und das ist für mich von der Art des Schreibens auch mal ein bisschen ein Novum tatsächlich, mit ihr mich jetzt zu beschäftigen. Und ja, seit kurzem folge ich ihr auch auf Instagram und mehr wird nicht verraten.
Ist der wirklich noch im, naja, die einzige, die wir jetzt so aus den Jüngeren gefunden hat, war, glaube ich, Sayaka Murata, ne? Die so ganz jung, die, glaube ich, auch so in diesem Jahrgang mit dabei ist. Ich glaube, die ist Anfang 80er gewesen. Ja, also wirklich im Vergleich zu den meisten Autorinnen, die wir bis jetzt hatten, ein wahrer Jungspund.
So. Ja, genau.
Und nee, ich freue mich, bin gespannt. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank für eure Kommentare, für das Zuhören, für das Antworten auf unsere Quizfragen, unsere Umfragen. Wir hatten ja wieder eine Umfrage reingestellt, die sehr, sehr ausgeglichen ausging. Ne? Da ging es um das Zuhören oder selber Vorlesen oder Selbstlesen von Texten. Da wart ihr sehr ausgeglichener Meinung. Vielen Dank, dass ihr euch daran beteiligt habt. Vielen Dank, dass ihr natürlich ja auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen bezaubernden Abend, morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Bis dahin, eure Marianne.
Bis nächsten Monat. Tschüss, eure Sarah.